Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über Mette Marit von Norwegen. Die Kronprinzessin ist aktuell in einem Krisenmodus. Nicht nur, dass sie schwer krank ist und eine neue Lunge braucht. Nein, sie muss sich auch noch Sorgen machen um ihren Skandalsohn Marius und ihren Bruder Espen. Das ganze Familiendrama bespreche ich heute mit meinem lieben Adelskollegen Stefan Blatt.
Bevor wir aber nach Norwegen blicken, schauen wir wie immer, was in der Welt der Promis sonst noch so los war.
Werbung. Gut stuff might be uncomfortable for you to talk about, but it's even more uncomfortable for you to deal with. And you have better things to do this year. Don't let your gut get in the way of that. Kick off the year of the habit and get science-backed digestive support during Ritual's New Year's sale. Their 3-in-1 clinically studied prebiotics, probiotics, and postbiotic help support a balanced gut microbiome. The delayed release capsule is designed to help reach the colon where probiotics can actually survive and grow, so you can focus less on your gut and more on sharpening your salsa dancing skills or whatever your 2026 goals are. Start a habit that sticks with 40% off your first month. Plus, a free gift with purchase at ritual.com/podcast. That's ritual.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Bunte Spotlight.
Ja, wir starten mit zwei Stars, die wirklich immer wieder für eine Überraschung gut sind. Die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Ruby Ophée haben heimlich geheiratet und die Hochzeitsverkündung war natürlich passend zu den beiden ganz unkonventionell. Auf Instagram postete das Paar zwei lässige Fotos, eins von hinten, wie sie jeweils die Hand in die Hosentasche des anderen stecken und ein Foto der schlichten, aber eleganten Eheringe, dazu der Satz: We did it.
Ja, kurz und knapp, gefällt mir. Seit 2019 sind die beiden ja ein Paar und damals ging es auch ganz romantisch los bei der Berlinale, inklusive Kuschelfoto im Taxi. Und seitdem hieß es eigentlich immer wieder in Interviews, ja klar, irgendwann heiraten wir. Tja, und jetzt wollten sie es dann doch wagen. Ganz entspannt, ohne großes Brimborium. Erst standesamtlich in Berlin und dann zum Jahreswechsel kirchlich. Und zwar im brasilianischen Hippiedorf Trancoso. Sonne, Meer, enge Freunde, Familie und für Ruby ein ganz besonderer Ort, weil sie dort nämlich einen Teil ihrer Kindheit verbracht hat. Und jetzt ist sie auch jedes Jahr immer wieder in Brasilien im Urlaub.
Und eigentlich sollte diese Hochzeitsfeier in Brasilien ja geheim bleiben. Das hat dann aber nicht ganz geklappt, denn eine brasilianische Moderatorin wurde zufällig Zeugin der Trauung und postete das Brautpaar begeistert auf Instagram. Tja, wenn man so bekannt ist wie Schweighöfer, wird man sogar am anderen Ende der Welt erkannt. So oder so, schöner hätten die beiden wohl nicht ins neue Jahr starten können, glaube ich.
Das stimmt. Aber wer aktuell keine rosarote Brille mehr trägt, ist Silvi Mais. Die Moderatorin ist wieder Single. Rund 1,5 Jahre war sie ja mit dem Unternehmer Patrick Grun zusammen. Doch mittlerweile gehen die beiden getrennte Wege. Aber es heißt aus dem Umfeld, die Trennung sei sehr einvernehmlich gewesen und man verstehe sich weiterhin gut und wäre auch befreundet. Auch Silvi selbst deutete ja zuletzt an, dass sie immer nach vorne schaut. Gegenüber Bunte sagt sie sinngemäß, sie liebe Abenteuer und setze im Leben und in der Liebe durchaus gern mal alles auf eine Karte. Das heißt übersetzt, Silvi Mais bleibt Silvi Mais und wir werden bestimmt sehr, sehr bald wieder was in Sachen Liebe von ihr hören.
Ja, und zum Schluss müssen wir jetzt aber noch über Simone Ballack reden. Am 23. Januar ist es ja soweit und das Dschungelcamp startet auf RTL. Diesmal ist Simone mittendrin und wird sich behaupten müssen. Mit Bunte hat sie darüber gesprochen, wie sie sich auf den Dschungel vorbereitet und hat dabei verraten, welche Luxusgegenstände sie mitnehmen will. Und das hat uns auch besonders berührt, denn sie trägt ein ganz besonderes Schmuckstück bei sich, das an ihren verstorbenen Sohn Emilio erinnert. Denn der Stein enthält die gepresste Asche von Emilio. Sie trägt ihn also immer am Herzen. Ist, finde ich, wirklich eine sehr tolle Idee. Trotzdem ist sie noch nicht ganz sicher, ob sie ihn mitnimmt, denn sie hat natürlich auch Angst, dass er ihr abgenommen wird. Das passiert, wenn man im Camp gegen die Regeln verstößt. Mal schauen. Ihr zweiter Luxusgegenstand ist ganz klassisch, Kosmetik. Gern würde sie einen Concealer oder Bronzer mitnehmen. Das kann ich gut verstehen.
Das Licht im Dschungel ist ja auch nicht immer das Beste. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sie sich schlagen wird. Und wenn ihr Dschungelfans seid, solltet ihr auf jeden Fall jetzt genauer zuhören. Denn nächste Woche machen wir eine extra Dschungelfolge. Und wir schauen uns mal alle Kandidaten genauer an und ja, gucken mal, wer es machen könnte und wer vielleicht nicht. Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen befindet sich aktuell in einer absoluten Ausnahmesituation, denn ihr Leben wird von großen Krisen überschattet. Die 52-Jährige ist schwer krank, sie leidet an Lungenfibrose und inzwischen ist auch klar, dass sie sogar eine neue Lunge braucht. Gleichzeitig kommt aber ihre Familie auch nicht zur Ruhe. Ihr Skandalsohn Marius muss sich bald vor Gericht verantworten und nun gibt es auch noch ein neues Schuldendrama um ihren Bruder Espen. Wie schlecht steht es um die Kronprinzessin wirklich und wie geht sie mit den Dramen ihres Lebens um? All das bespreche ich heute mit meinem lieben Adelskollegen Stefan Platt. Hallo Stefan, wie schön, dass du wieder bei uns bist.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Stefan, jetzt erzähl mal, wie dramatisch ist denn der Zustand der Kronprinzessin wirklich? Bangen die Norweger jetzt um ihre zukünftige Königin?
Ja, der Zustand ist wirklich dramatisch und ganz Norwegen macht sich Sorgen um die zukünftige Königin. Steht auch die Frage im Raum, kann sie überhaupt diese Aufgabe irgendwann mal ausfüllen, weil die Eltern von Hakon sind auch beide krank, also das wird auch nicht mehr ewig gehen und deswegen wird sogar schon diskutiert, ob vielleicht das übersprungen wird oder ob die Tochter dann einspringt, die ja also auch schon volljährig ist. Also es ist ein wirklich dramatischer Zustand.
Mette-Marit selbst hat ja gesagt, sie hat immer gehofft, dass sie die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten könnte. Jetzt hat sich's aber so verschlechtert. Was bedeutet es denn so für ihren Alltag? Also kann sie überhaupt die Aufgaben als Kronprinzessin wahrnehmen?
Sie versucht, die Aufgaben wahrzunehmen und ihre Schwiegereltern haben auch ein Interview dazu gegeben, wo sie gesagt haben, dass sie sehr stolz sind auf sie, dass sie das versucht. Sie muss sich aber immer mehr Auszeiten nehmen und die Abstände zwischen den Auszeiten werden jetzt immer kürzer. Hakon hat auch gesagt, dass ihn das immer so verblüfft, weil den einen Tag ist Mette-Marit, wirkt sie relativ fit und glücklich und am nächsten Tag kriegt sie dann keine, schnappt sie nach Luft und kann nicht mehr. Also das ist so, dass ja, das eine ganz tückische Krankheit ist. Und wenn sie jetzt auf einem Termin ist, merkt man es ihr eigentlich nicht an. Man hat es ein bisschen beim Nobelpreis gesehen, da bekam sie schlecht Luft und wirkte sehr müde. Aber sonst versucht sie sich immer irgendwie aufzupuschen und die guten Momente zu nutzen, wo sie gerade kann. Aber man kann sich vorstellen, was das dann bedeutet, wenn sie dann nach Hause kommt und ihre Ruhephase braucht. Ja, dann ist sie völlig out of order und ja, deswegen soll sie wohl auch transplantiert werden.
Eine solche Transplantation ist ja auch extrem riskant. Die Zahlen, was das angeht, sind ja auch sehr erschreckend und der Weg zur OP ist ja auch sehr langwierig. Allein in Norwegen, glaube ich, werden nur 30 Lungen pro Jahr transplantiert, was ja sehr wenig ist. Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt ist sie die künftige Königin. Kriegt sie jetzt eine Sonderbehandlung? Also sie kann sagen, hey, ich möchte nächste Woche eine neue Lunge oder was ist da die Lage?
Nein, die Ärzte haben klargemacht, dass sie genauso behandelt wird wie jede andere Patientin oder jeder andere Patient auch. Das hat zwei Gründe. Einmal natürlich, dass man sich nicht nach vorne drängeln kann, nur wenn man die Kronprinzessin ist. Das würde auch beim Volk nicht gut ankommen. Und das andere ist, dass natürlich eine geeignete Spenderlunge gefunden werden muss. Und dann wird ausgewählt, wen passt diese Lunge und wer hat diese Lunge im Moment am nötigsten. Also ist so bei Mette-Marit ist noch so, dass sie nicht akut transplantiert werden muss, sondern wahrscheinlich so in den nächsten ein, zwei Jahren. Und da könnte es aber Menschen geben, die vor ihr sind, die die stärkere Beschwerden haben. Und dann wird diese Person dann transplantiert. Und das macht natürlich auch einen wahnsinnig psychischen Druck aus, weil wenn sie jetzt merkt, es wird immer schlechter und im letzten Jahr hat sie gemerkt, es wurde dramatisch schlechter, wie sie gesagt hat. Und dann auch noch, kriege ich jetzt eine Lunge, gibt es eine Lunge, bin ich jetzt an Nummer 1, bin ich an Nummer 5, bin ich an Nummer 4. Das sind Gedanken, die man sich dann automatisch macht. Und da geht es ja um Todesangst bei ihr. Und sie möchte noch lange leben, sie möchte auch lange noch für ihre Familie da sein, sie möchte auch Königin werden, da hat sie jetzt auch sehr lange drauf gewartet. Und das sind alles so Gedanken, die das alles noch schwieriger machen. Und deswegen wird sich jetzt auch schon auch mit Hilfe eines Psychologen vorbereitet und mit Hilfe von Ärzten.
Und wer ja auch, glaube ich, gerade so eine große Stütze für sie ist, ist ihr Ehemann, Kronprinz Hakon. Der zeigt sich ja so emotional wie nie und ja äußert sich auch sehr offen. Was glaubst du denn, wie trägt er Mette-Marit durch diese schwere Zeit? Und auch wie stark zerrt es auch an ihm selbst, diese Situation?
Das zehrt sehr an ihm selbst, weil er ist natürlich, er ist ihr Ehemann, er hat Angst um seine Todesangst um seine Frau. Er muss aber auch an die Krone denken. Also er muss auch daran denken, dass Norwegen gut repräsentiert wird durch das Königshaus. Das Problem ist, seine Schwester fällt weg, weil die ist ja ausgetreten aus dem Königshaus und übernimmt eigentlich keine Aufgaben mehr. Seine Eltern sind auch nicht mehr gerade fit und im Moment liegt quasi die ganze Last auf seinen Schultern und auf den Schultern seiner ältesten Tochter, die ja auch mal dann Königin werden soll. Und ja, das ist alles eine sehr schwierige Situation. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich jetzt auch so emotional geäußert, um den Norwegern zu sagen, hier ist wirklich Dramatik pur. Und wenn wir jetzt mal was ausfallen lassen müssen, Termin, oder wenn mal was nicht so klappt, dann habt bitte Nachsicht mit uns. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Und ja, die Sorgen um Mette Marit, die sind im Volk sehr groß. Und sie möchten natürlich, dass sie irgendwann mal den Thron besteigt und deswegen wird sie auch jetzt so ein bisschen in Ruhe gelassen.
Ja, du hast es gerade schon gesagt mit Hakon und natürlich auch vorhin schon mit König Harald und Königin Sonja, dass sie wirklich ungewohnt offen über ihre Sorgen sprechen. Was glaubst du, warum wählen sie jetzt diesen transparenten Weg zum Volk?
Ja, sie haben schon mal einen sehr transparenten Weg gewählt und das ist sehr gut angekommen. Das war bei der Verlobung von Hakon und Mette Marit. Mette Marit hat eine Drogenvergangenheit, ja, war in sehr schlechten Kreisen und natürlich, sie ist eine Bürgerliche, was damals noch, das ist ja alles schon über zwei Jahrzehnte her, was damals noch was Besonderes war. Heute schert sich da keiner mehr drum. Und ja, damals haben beide eine sehr emotionale Pressekonferenz gegeben. Mette Marit hat gesagt, ihre Drogenvergangenheit, das tut ihr leid. Und Hakon hat gesagt, ja, ich liebe diese Frau so sehr und die muss ich unbedingt heiraten. Bei der Hochzeit hat er nochmal eine wahnsinnig emotionale Rede gehalten, wo wirklich alle in Tränen ausgebrochen sind, wo er auch so ein bisschen das Verhältnis beschrieben hat, dass Mette Marit die Frau sei, die ihm am meisten Glücksgefühle beschert, aber die einem auch am sauersten auf der Welt macht. Also dieses Zwischenspiel, hier sind die ganz großen Gefühle da und die gehen halt in eine und andere Richtung. Und dann wurde es eigentlich so ein bisschen still um das Königspaar. Also beide haben gut ihre Arbeit gemacht und so weiter und so fort, aber es war nicht mehr so emotional. Und jetzt versucht man wieder mit derselben Offenheit jetzt wieder für das Königshaus zu werben, weil man halt wieder in einer Krise ist, wie damals bei der Verlobung, wo man dachte, dass im Volk das nicht so gut ankommt, wenn da eine Kronprinzessin daherkommt, die eine Drogenvergangenheit hat.
Du hast gerade schon über die schwierige Vergangenheit von Mette Marit gesprochen. Man muss es ja wirklich sagen, aktuell ist es sehr, sehr schwer in ihrem Leben. Damals war es schwer. Also irgendwie werden ihr ständig wieder Steine in den Weg gelegt. Aber glaubst du auch irgendwie, dass all diese Erfahrungen sie heute noch innerlich stärken, dass sie dadurch auch vielleicht viel besser mit dieser Krankheit umgehen kann?
Mette Marit hat man das Gefühl, ist in einem ständigen Krisenmodus. Es fing ja schon bei der Hochzeit an, dann seit über 10 Jahren macht ihr Sohn Marius, den sie mit in die Ehe gebracht hat, auch ihr ganz schwere Sorgen. Dann kam diese Krankheit dazu. Dann gab es auch beim Interview mal einen sehr schweren Unfall. Da hat sie mit dem deutschen Fernsehen ein Interview gemacht anlässlich eines Staatsbesuches und da wurde sie schwer verbrannt aufgrund eines Spiegels, der für die Produktion des Interviews eingesetzt worden war. Man hat das Gefühl, ihr Leben ist von ständigen Schicksalsschlägen geprägt und da ist sie vielleicht auch etwas resilienter geworden und sagt sich, das schaffen wir jetzt auch noch, aber natürlich im Moment geht es wirklich, dass eine lebensbedrohliche Krankheit, an der sie leidet und das ist wohl der schwerste Schicksalsschlag, aber man hat das Gefühl, dass sie durchaus die Hoffnung nicht verloren hat und sie hat ja auch ein Interview dazu gegeben und hat auch gesagt, dass sie kämpft und ja, ihr Schicksal angenommen hat. Man hat das Gefühl, ja, sie weiß, wie man mit Krisen umgeht und das hilft ihr jetzt natürlich.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass Mette Marit mental sehr stark ist, auch wenn ich mir sie angucke bei Auftritten im Vergleich zu anderen Königinnen oder Kronprinzessinnen. Ich finde, sie wirkt auch immer so, und das meine ich gar nicht negativ, sie wirkt immer sehr kühl, also sehr konzentriert und ist schon so jemand, glaube ich, die vieles mit sich selbst ausmacht und es nicht direkt nach außen trägt, ihre Gefühlslage. Also zumindest, finde ich, hat man immer das Gefühl, wenn sie Interviews gibt oder irgendwo bei einem Staatsbesuch ist. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, Hakon ist natürlich, ja, ihre große Stütze, aber auch ihre Schwiegereltern sind natürlich für sie da und haben sich schon öffentlich geäußert. Wie sieht es denn jetzt mit ihrer Familie aus? Sie hat ja, glaube ich, auch einen Bruder und die Mutter lebt ja auch noch. Wie ist da das Verhältnis? Unterstützen die beiden sie jetzt auch?
Ja, die Mutter unterstützt sie sehr. Das ist auch ein weiterer Schicksalsschlag in der Lebensgeschichte von Mette Marit. Ihr Vater war Alkoholiker und hat sich dann mit Journalisten zusammengetan und hat Geheiminformationen über sie, zum Beispiel, wo sie Urlaub macht oder was sie so macht, den ganzen Tag an die Presse verkauft. Mit dem hat sie dann gebrochen. Der ist dann frühzeitig gestorben. Und das hat sie aber noch, dieses Erlebnis hat sie sehr mit ihrer Mutter zusammengeschweißt. Und die beiden sind eigentlich ein Team. Und die Mutter ist wohl ihre engste Vertraute, ihre beste Beraterin. Dann hat sie auch noch einen ganz guten Freundeskreis und ihrem Bruder hat sie auch sehr guten Kontakt.
Da müssen wir über den Bruder nochmal sprechen. Der heißt ja Aspen. Die beiden haben ein gutes Verhältnis, aber jetzt belastet er Mette Marit quasi ein bisschen mit seinem beruflichen bzw. Privatleben, denn er muss sich finanzielle Sorgen machen. Er steht mit seiner Flugschule vor dem finanziellen Ruin. Was hat es damit auf sich?
Der Bruder von Mette Marit ist Pilot und er hat seiner Schwester auch schon sehr geholfen, denn Mette Marit leidet unter ganz schwerer Flugangst. Und da gab es mal so eine Szene, wie sie in einen Flieger stiegen, sie ihren Ehemann sehr angemacht hat. Da gab es dann auch in Anführungsstrichen sehr lustiges Video dazu. Aber das war natürlich, war so ein bisschen so wie jetzt die Macrons, die sich im Flugzeug gestritten haben. Das hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Und er hat ihr geholfen, ihre Flugangst ganz weg, geht ja nie, aber damit umzugehen. Dann hat er eine Flugschule eröffnet. Die ist eigentlich auch eine der erfolgreichsten Flugschulen Norwegens. Also die hat jetzt aber Insolvenz angemeldet. Sein Lebenstraum quasi zerplatzt gerade. Ja, seine Schwester ist schwer krank. Also im Moment kommt so alles zusammen, ja, wo man denkt, muss doch mal aufhören, aber es hört nicht auf. Und jetzt ist auch noch der Bruder pleite. Und da denkt man sich, das kann doch alles gar nicht sein, was da passiert.
Aber kann sie ihm da nicht irgendwie finanziell unter die Arme greifen oder darf sie das quasi nicht als künftige Königin?
Ja, es ist ja so, dass die Firma pleite ist, also der Bruder wahrscheinlich, es kann sein, dass er mit Teilen seines Vermögens haftet, aber er wird jetzt nicht komplett abstürzen.
Nicht auf der Straße landen.
Es gibt genauso wie in Deutschland ja ein geführtes Insolvenzverfahren. Da muss man jetzt sehen, was dabei rauskommt. Aber sagen wir mal, dass die Flugschule bald nicht mehr da ist, ist relativ wahrscheinlich. Und das war ja so der Lebenstraum, also vom Pilot zur eigenen Flugschule. Und das stürzt jetzt alles so zusammen. Und das ist, glaube ich, eher das Schlimmere. Finanzielle Sorgen muss man sich jetzt um den Bruder ein bisschen weniger machen. Aber es ist ja auch so, die norwegische Königsfamilie ist jetzt nicht super reich. Also die gehört jetzt nicht zu den, so wie die Liechtensteiner Luxemburger, die jetzt so aus ihrem Milliardenvermögen jetzt einfach mal so
schöpfen können.
Also sie kann ihm jetzt auch nicht irgendwie ein paar Millionen rüberschieben. Das ist einfach nicht da. Würde sicherlich machen, wenn sie Privatvermögen hätte. Aber das ist bei den Norwegern nicht der Fall.
Ja, und nicht nur Aspen steht in den Schlagzeilen, sondern vor allem ja Mette Marits Sohn Marius. Darüber haben wir ja auch schon Folgen gemacht, über den Skandal. Jetzt ist es ja so, dass er sich bald vor Gericht verantworten muss. Wann geht's da jetzt los und was können wir erwarten?
Ja, das wird natürlich der Prozess des Jahrhunderts in Norwegen werden und wird weltweit Schlagzeilen machen. Es geht Anfang Februar los. Der Prozess ist öffentlich. Also für Journalisten ist neben dem Gerichtssaal ein Raum reserviert, wo alles übertragen wird. Es kann sein, dass auch wie in Deutschland manche Dinge die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, wenn es quasi um die mutmaßlichen Opfer geht oder wenn es um die intime Details geht. Aber grundsätzlich wird das ein riesiges Medienspektakel. Man darf auch quasi live aus dem Prozess twittern oder Instagram oder was weiß ich. Also es wird Live-Ticker geben. Die Norweger haben auch sehr viele, haben eine Klatschpresse, die auch ständig über diese Themen berichtet. Und jetzt war es so, dass neue Vorwürfe aufgetaucht sind. Es gab eine Hausdurchsuchung bei Marius und etwas unglücklich. Er war etwa zu derselben Zeit mit seiner Schwester Enke Alexandra im Skiurlaub in einem Nobelressort in Norwegen. Und das kommt natürlich alles nicht so gut an. Also eigentlich müsste er so der Prozess ungefähr noch einen Monat oder weniger als einen Monat, bis der Prozess anfängt, dürfte er so nicht mehr in Erscheinung treten. Und er wurde dann auch fotografiert. Das hat dann wieder auf dem größten norwegischen People-Magazin die Titelzeile gemacht. Also im Moment versteht man nicht. Jetzt hat die norwegische Königsfamilie so viel gute Presse bekommen durch diese Interviews zum Gesundheitszustand und zu ihrer Gefühlslage. Und jetzt wird durch diese Fotos wieder alles kaputt gemacht. Marius soll ja mehrere Frauen missbraucht haben. Also die Vorwürfe sind wahnsinnig schwer. Es gibt auch Videos davon. Es gibt tonnenweise Indizien und Beweismittel. Und da muss man einfach sehen, was da passiert. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber Aber ja, dass es für Marius ganz schlecht ausgeht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, er war im Skiurlaub mit seiner Schwester. Das überrascht mich ja schon, weil ich mir denke, gerade jetzt seine Schwester, die ist ja auch die künftige Königin irgendwann. Die ist volljährig, die steht im Leben, die ist ja gut gebildet. Stehen sie alle trotzdem noch hinter Marius, trotz dieser schlimmen Vorwürfe, auch dieser diversen Beweise und Indizien?
Ja, das ist ganz komisch. Die komplette Königsfamilie hat ein Narrativ entwickelt und sagt immer wieder, schauen Sie doch mal, wie schlimm die Situation für uns als Familie ist. Also in Interviews sagen sie immer wieder, für uns, wir als Familie haben eine sehr schlimme Situation. Es wird Mette Marit oder irgendwelche anderen Mitglieder haben nie gesagt, irgendwie sich bei den mutmaßlichen Opfern entschuldigt, Verantwortung übernommen für den Sohn. Mette Marit hat sogar gesagt, ja, sie ist ja nicht für ihren Sohn verantwortlich, ihr könnt nicht was verantwortlich machen, wo sie keine Chance hatte, das zu ändern. Und das haben irgendwie alle aufgenommen und haben halt gesagt, noch ist er nicht verurteilt. Es kann sich ändern, wenn er verurteilt ist, aber noch hält die Familie zusammen und entscheidet sich dann auch, was ein bisschen merkwürdig ist, ja gegen die Krone und für die Familie. Ist in anderen Familien, also zum Beispiel die Queen, hat ja auch zu Andrew gestanden, dem ja auch sexueller Missbrauch vorgeworfen worden ist, hat auch nicht mit ihm gebrochen, wo sie sonst sich immer für die Krone entschieden hat. Und ja, sie zum Beispiel gegen die Hannah, also gegen die Mutter ihrer Enkelkinder, gewandt hat, um die Krone zu schützen, wie sie damals dachte. Und das passiert aber dann halt offensichtlich bei den leiblichen Abkommen nicht. Und nur damit ist das zu erklären, wie sich die norwegische Königsfamilie in Bezug auf Marius verhält, weil das ist sehr merkwürdig. Da müsste eigentlich was anderes passieren.
Aber wird irgendjemand von der Familie aussagen vor Gericht? Ist da irgendjemand, weiß man da schon was, ob da jemand als Zeuge geladen wird oder haben die gar nichts damit zu tun?
Ja, als Zeuge natürlich können sie geladen werden, weil also eine Mutter zum Beispiel eines mutmaßlichen Opfers hat sich sehr früh, also schon vor Jahren an Mette Marit gewandt und hat gesagt, sie müsse da eingreifen, sie müsse ihren Sohn stoppen. Da ist aber nie was passiert. Also es gibt sehr viel Überschneidung. Dann hat ja Marius im Schloss Partys gefeiert. Dort sind dann auch Inventar aus dem Schloss geklaut worden von seinen Kumpels. Dann ist er mit dem Motorrad durch den Schlosspark gerast und sowas. Also es gibt da sehr viele Überschneidungen zwischen ihm und der Königin. Von mir. Also er hat das jetzt nicht im privaten Rahmen gemacht, bei sich zu Hause, sondern es soll auch zu Missbrauchsfällen quasi auf diesen Partys gekommen sein. Es kann sein, dass die aussagen müssen, aber es ist ja auch so, wenn ich gegen ein Familienmitglied, muss ich nicht aussagen, ich muss kein Familienmitglied belasten. Ich muss aber das sagen, was es nicht belastet. Deswegen ist die Frage, tut sich die Staatsanwaltschaft das an, Mette Marit oder Hakon oder wie auch immer aussagen zu lassen? Oder sagt sie, wir haben so viel Videobeweise, das reicht aus.
Brauchen wir nicht. Mm.
Die andere Frage ist ja auch, es kann ja auch sehr schnell mit dem Deal enden. Das norwegische Rechtssystem ist jetzt nicht so hart. Also muss ich da nicht vorstellen, dass er dann ja ins Gefängnis kommt und nie wieder rauskommt. Also die Norweger gehen mit Straftätern, die setzen wir auf Resozialisierung. Ist ja auch suchtkrank. Es kann auch sein, dass ihm da Auflagen gemacht werden. Also man muss einfach sehen, inwieweit die Staatsanwaltschaft sagt, wir holen hier quasi alle Messer raus und versuchen, Marius ist vor Gericht total bloßzustellen und fertig zu machen, die Familie, oder sagt sie, wir versuchen das irgendwie über die Bühne zu kriegen, weil es ist ja ein Mitglied des Königshauses involviert.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und ich glaube, wir werden zu 100% über den Prozess im Podcast nochmal sprechen. Und ja, man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die Monarchie bzw. ihre Rolle als Kronprinzessin ein bisschen in den Hintergrund rückt und sie doch mehr in der Rolle als Mutter aufgeht aktuell oder ihr das vielleicht auch wichtiger ist. Zumindest schildert das ja genau das, was du gerade erzählt hast. Was glaubst du denn? Wir müssen ja auch nochmal nach vorne schauen. Wofür kämpft Mette Marit denn jetzt auch am meisten? Geht es jetzt wirklich eher nur um ihre Lunge, um ihre Familie oder geht es um die Zukunft als Königin?
Ich glaube, an die Zukunft als Königin denkt sie jetzt eher weniger. Sie möchte, dass das mit Marius, also dass der Prozess möglichst schnell zu Ende ist, dass es da einen Abschluss gibt. Es ist ja auch so, dass die norwegische Presse hat ja jahrelang nicht über Marius berichtet, weil er zwar zur Königsfamilie gehört oder der Sohn der zukünftigen Königin ist, aber er ist ja in dem Sinne kein Mitglied der Königsfamilie, sondern eine Privatperson. Und wenn dieser Prozess jetzt vorbei ist, dann wird das auch wieder so eintreten. Dann wird auch über Marius kaum noch berichtet werden, weil er nicht irgendwie eine Rolle im Königshaus spielt, keine offizielle Rolle. Das ist ihr, glaube ich, wichtig, dass das abgeschlossen wird und ihr Sohn aus den Schlagzeilen rauskommt. Dann ist ihr wichtig, dass sie irgendwie das mit der neuen Lunge hinkriegt. Und dann denkt sie, glaube ich, erst drüber nach, ja, wie wird es dann, wenn ich mal Königin werde. Aber natürlich im Hintergrund laufen natürlich, es gibt am Hof einen Beraterstab, es gibt auch noch die Politik, die sich da einmischt. Da laufen natürlich schon Worst-Case-Szenarien, weil wenn es im Prozess irgendwas Negatives über sie rauskommen könnte, könnte es ja auch sein, dass sie gar nicht Königin wird. Also das sind alles Dinge, die weiß man nicht. Aber Mette Marit ist auch ein bisschen eine kleine Verdrängerin, muss man auch sagen. Ich glaube, das stellt sie jetzt erstmal noch zurück und schaut, wir bringen den Prozess jetzt hinter uns, dann kümmere ich mich hauptsächlich um meine Lunge und dann schauen wir mal weiter. Weil in dem ganzen Verfahren gab es immer wieder so viele Überraschungen und so viele neue Wendungen. Das kann sich alles von einem auf den anderen Tag komplett ändern. Und da kann es auch noch großartige Hüllungen geben oder es gibt gar keine mehr. Und Marius macht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und sagt, ich gehe irgendwie 5 Jahre in Haft und danach ist die Sache gegessen. Das kann es auch sein. Also deswegen, man weiß noch nicht, man muss jetzt abwarten, die ersten Gerichtstermine und dann kann man ungefähr eine Prognose stellen, wie es weitergeht und ob die Staatsanwaltschaft jetzt sagt, wir kommen jetzt mit der vollen Härte des Gesetzes oder wir versuchen uns irgendwie zu einigen.
Aber glaubst du denn, dass Mette Marit sich davon erholen kann? Also in ihrem Ruf, sag ich mal, gegenüber dem Volk, sagen wir mal, Marius wird verurteilt und geht ins Gefängnis und es kommen noch schlimme Enthüllungen ans Licht und Mette Marit bricht aber trotzdem nicht mit ihrem Sohn und steht hinter ihm. Glaubst du, das Volk verzeiht ihr das?
Ich glaube, sie ist Mutter und jede Mutter würde zu ihrem Sohn stehen. Also das Verzeihen vielleicht ist das falsche Wort, sondern das Volk hätte sicherlich Verständnis. Das glaube ich schon. Die Frage ist jetzt, ob über sie noch was rauskommt, wie zum Beispiel irgendwelche, es gab ja die Geschichte, dass die Mutter, eines Mutters Opfer sich an sie gewandt hat, wenn jetzt noch sowas vermehrt rauskommt.
Dass sie schon lange davon wusste,
weil sie hat sich ja ganz klar positioniert. Sie hat gesagt, ich kann nicht für die Taten meines Sohnes verantwortlich gemacht werden. Und wenn man jetzt rausfindet, sie kann dafür verantwortlich gemacht werden, dann fallen natürlich diese Worte auf die Füße. Und das ist eben das gefährlich für sie an diesem Prozess, dass sie vielleicht auch noch gar nicht weiß, was rauskommen könnte, sich vielleicht gar nicht mehr wirklich erinnert, weil man muss ja auch sehen, ja, als Kronprinzessin hat man sehr viel um die Ohren und zum Beispiel die eine Sache, dass sie erfahren hat, dass ihr Sohn eine Freundin attackiert haben soll, da waren sie gerade alle im Sommerurlaub und da hatte sie mit ihren anderen Kindern noch zu tun und so, vielleicht hat sie das auch nur kurz weggedrückt und hat gesagt, naja, ich kümmere mich drum und hat sie Gras drüber wachsen lassen, aber man weiß nicht wirklich, was passiert ist. Aber wenn das rauskommen sollte, dass sie darin in irgendeiner Form verstrickt ist, dann ist die Chance null, dass sie Königin wird. Und dann muss man sehen, was passiert. Also dann ist da eine Staatskrise da. Aber das sind alles, sagen wir mal, Spekulationen. Aber das sind natürlich alles Dinge, die das Volk beschäftigen, das Königshaus beschäftigen und natürlich auch die Familie beschäftigen.
Ja, wir werden es erfahren, wir werden es sehen. Ich glaube, was auf jeden Fall klar ist, zumindest schätze ich ihn so ein, dass Hakon immer an ihrer Seite bleiben wird. Also er ist ja wirklich extrem loyal und treu und hält immer zu ihr. Und ja, vielen Dank, Stefan, für deine Einordnung zu Mette Marit. Und dann hören wir uns bestimmt Anfang Februar spätestens wieder, wenn der Prozess angefangen hat.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier war.
Werbung. Gut stuff might be uncomfortable for you to talk about. But it's even more uncomfortable for you to deal with. And you have better things to do this year. Don't let your gut get in the way of that. Kick off the Year of the Habit and get science-backed digestive support during Ritual's New Year's sale. Their 3-in-1 clinically studied prebiotics, probiotics, and postbiotic help support a balanced gut microbiome. The delayed release capsule is designed to help reach the colon where probiotics can actually survive and grow. So you can focus less on your gut and more on sharpening your salsa dancing skills or whatever your 2026 goals are. Start a habit that sticks with 40% off your first month. Plus a free gift with purchase at ritual.com/podcast. That's ritual.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Leonardo DiCaprio ist bei den Golden Globes gerade leer ausgegangen. Trotz Nominierung für seine Performance in dem Kinofilm One Battle After Another hat es leider nicht für eine Trophäe gereicht. Und nicht nur das, er musste auch den ein oder anderen Witz auf seine Kosten ertragen. Deshalb haben wir mal das Universum gefragt, wie die Sterne ihm helfen, mit kleinen Niederlagen umzugehen und ob seine Freundin Model Vittoria Ceretti jetzt genau die richtige Stütze für ihn ist. Leonardo DiCaprio wurde am 11. November 51 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Skorpion. Und über Skorpione heißt es generell, bei Niederlagen gehen sie nicht nach außen, sondern nach innen. Das heißt, selbst wenn sie gekränkt sind, zeigen sie das selten offen. Und gerade im Rampenlicht wirkt diese Fähigkeit wie ein Schutzschild. Gebraucht hat er das gerade, weil er einen Golden Globe verpasst hat. Und weil die Moderatorin des Abends scherzte, Leonardo habe all seine Karrierenmeilensteile inklusive Oscar erreicht, noch bevor seine aktuelle Freundin 30 wurde. Ein Spruch ohne Willkür, der Witz spielt nämlich auf sein bekanntes Beziehungsmuster an, überwiegend jüngere Partnerinnen zu haben. Unter dem derzeit sensiblen Merkur-Einfluss können solche Bemerkungen besonders präzise treffen. Skorpione registrieren jedes Detail. Zum Glück entscheiden sie aber auch sehr bewusst, was sie an sich heranlassen. Astrologisch interessant wird es nun mit Blick auf Vittoria Cerretti. Das italienische Model wird am 7. Juni 28 Jahre jung und ist damit Zwillinge. Zwillinge stehen für Leichtigkeit, geistige Beweglichkeit und Humor, Eigenschaften, die für einen tiefgründigen Skorpion wie Leonardo extrem ausgleichend wirken. Während Skorpione dazu neigen, Niederlagen emotional zu verdichten, helfen Zwillinge dabei, Dinge einzuordnen, zu relativieren und auch mal darüber zu lachen. Vittoria bringt Bewegung in schwere Gedanken, nicht nur Drama, sondern durch Gespräche, Neugier und eine gewisse spielerische Distanz. Unser kosmischer Tipp für Skorpion Leonardo lautet also, nimm dir Zeit, Dinge wirken zu lassen, statt sofort zu reagieren. Saturn fordert Geduld, Pluto stärkt deine innere Klarheit. Und mit Vittorias Zwillinge Leichtigkeit an deiner Seite darfst du lernen, Rückschläge nicht zu dramatisieren, sondern sie als natürliche Wendungen zu sehen, die dir langfristig neue Chancen eröffnen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Gut stuff might be uncomfortable for you to talk about, but it's even more uncomfortable for you to deal with. And you have better things to do this year. Don't let your gut get in the way of that. Kick off the year of the habit and get science-backed digestive support during Ritual's New Year's sale. Their 3-in-1 clinically studied prebiotics, probiotics, and postbiotic help support a balanced gut microbiome. The delayed release capsule is designed to help reach the colon where probiotics can actually survive and grow. So you can focus less on your gut and more on sharpening your salsa dancing skills or whatever your 2026 goals are. Start a habit that sticks with 40% off your first month. Plus a free gift with purchase at ritual.com/podcast. That's ritual.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.